Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich einmal wieder bei euch sein darf. Ich freue mich, dass wir wieder das Vorrecht und die Möglichkeit haben, das Wort Gottes miteinander zu hören. Ja, dieses Thema ist ein sehr herausforderndes Thema. Das ist mir auch bewusst geworden in der Vorbereitung. Ein Thema, das man nicht einfach nur so lehrmäßig abhandeln kann, sondern das letztlich uns auch ja, selber ein Spiegel vorhält, uns zur Selbstprüfung auch herausfordert. Denn diese Liebe, die Bruderliebe, ein Wesensmerkmal der Kinder Gottes, das ist etwas, das wir eigentlich, denke ich, in der Praxis bei uns selber, oft auch bei anderen, nur sehr unvollkommen wahrnehmen und erkennen. Wo wir merken, wie das uns doch in mehr oder weniger großem Ausmaß mangelt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir durch diese Betrachtung der Liebe Gottes, der Agape-Liebe, um die es auch gehen soll, herausgefordert sind, auch unser persönliches Leben zu prüfen und unser Verhältnis zum Herrn und auch zu unseren Brüdern und Schwestern. Und ich denke, von daher, wir haben drei Themen in diesen Vorträgen. Das eine heute Abend, die Bruderliebe, Wesensmerkmal der Kinder Gottes. Und dann wollen wir eine praktische Verwirklichung von Bruderliebe auch in der Lösung eines Konflikts betrachten. Das ist der Philemonbrief, den wir am Sonntag miteinander auslegen wollen. Und dann eben auch die ganz praktische Verwirklichung der Bruderliebe im Alltag, im Gemeindeleben, im persönlichen Leben. Da werden wir, denke ich, auch viel über Kolosser 3 sprechen, über diese Verse. Das soll also so den Rahmen bilden von unseren Vorträgen. Und heute Abend wollen wir beginnen mit zwei Bibelworten, die uns dieses Thema vielleicht so ein bisschen auch vor Augen führen. Aus dem Johannesevangelium, aus dem 13. Kapitel, die Verse 34 und 35 wollen wir lesen. Wir kennen sie alle gut. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das ist das eine der ganz großen und wesentlichen Gebote, die der Herr Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Etwas, was ihm sehr, sehr wichtig war für unser ganzes Leben. Damit wir das auch verstehen, müssen wir einfach auch ein bisschen auf eine Besonderheit eingehen, dieses Wortes Liebe. Ihr habt es sicher schon gehört, dass hier eben ein ganz besonderes Wort für Liebe steht, auch im griechischen Text des Neuen Testaments, nämlich dieses Wort Agape. Und dass das ein Wort ist, das eigentlich eine ganz besondere Art von Liebe umschreibt. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das wissen und uns nochmal in Erinnerung führen. Es gibt ja im griechischen Neuen Testament auch ein Wort für Sympathie und freundschaftliche Liebe. Das ist das Wort Phileo, das auch in verschiedenen deutschen Fremdwörtern mit drinsteckt. Und das bezeichnet eher so auch die Liebe als persönliche Beziehung, der Sympathie, der Zuneigung, der Freundschaft. Diese Bedeutung ist da stark im Vordergrund. Und auf der anderen Seite gibt es außerhalb des Neuen Testaments auch eben den Eros, das ist die geschlechtliche Liebe. Und hier ist aber das Wort Agape benutzt, das eine ganz besondere Art von Liebe kennzeichnet, und zwar die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Ja, und das ist eigentlich auch der Maßstab, das ist die Wesenskennzeichnung dieser besonderen Art von Liebe, die der Herr Jesus hier meint. Und es ist nicht umsonst, dass es in diesem Kapitel steht, wo dieser Herr der Herrlichkeit, nachdem er letztlich auch sein Leiden angekündigt hat, dass, wo dieser Herr der Herrlichkeit eben sich kniet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Ja, also ein Akt der Demut, ein Akt der Hingabe, etwas, was auch zeigt, wie sehr er seine Jünger geliebt hat. Und es wird ja da auch gesagt, Anfang des 13. Kapitels, vor dem Passafest aber, als da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, und da steht eben auch dieses Wort Agape in der Verbform, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende oder bis zum Äußersten. Ja. Also diese Liebe ist da gemeint. Mit dieser Liebe sollen wir auch einander lieben. Und dann aus dem 1. Johannesbrief, aus dem 4. Kapitel, auch so ein ganz grundlegendes Wort. 1. Johannes 4, ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und hier steht immer Agape, Agape-Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Ja, hier geht es, wie gesagt, um eine besondere Liebe. Wir sehen das schon an dieser Stelle. Es ist die Liebe, die eigentlich jemanden liebt, ohne dass derjenige wirklich so liebenswert ist. Es ist eine gebende, eine schenkende Liebe, eine erwählende Liebe, eine Liebe, die jetzt nicht, wie zum Beispiel die Sympathie, zur Grundlage hat, dass im anderen uns etwas besonders gefällt, uns etwas besonders anspricht, uns etwas so auch als Ergänzung zu uns selber nützlich und wertvoll ist. Ja, das ist ja oft die Basis für Sympathie. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Lesen wir im Römer 5. Als wir Rebellen waren, solche, die böse und verderbt waren in den heiligen Augen Gottes, die keinen Wert hatten, nichts, was irgendwo sie vor Gott hätte auszeichnen können oder einen Grund bieten können, dass Gott uns hätte lieben müssen. Ja, so zeigt uns das gerade auch besonders der Römerbrief, dass wir solche waren, an denen Gott eigentlich nichts Liebenswertes finden konnte und die er trotzdem geliebt hat. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Und zwar so geliebt hat, dass er bereit war, sein Liebstes für uns hinzugeben. Und das ist im Grunde der Maßstab und diese Wesensbestimmung dieser Agape-Liebe, dass sie eben nicht den eigenen Vorteil sucht, nicht etwas sucht, was jetzt einem am anderen gefallen könnte und wertvoll sein könnte, nützlich sein könnte, sondern dass es im Grunde eine schenkende, eine erwählende, eine erbarmende Liebe ist, die den anderen im Grunde so annimmt, wie er ist. Nicht so, wie man ihn gerne hätte. Das ist ja oft so, dass unsere seelische Liebe mit Erwartungen verbunden ist. Ja, dass man sich ein Bild macht von dem anderen, wie er sein sollte. Und dann ist man auch enttäuscht. Und diese Liebesgefühle schwinden ganz schnell, wenn man diesem Bild, dieser Erwartung nicht entspricht. So war die Liebe Gottes in keiner Weise. Gott kannte uns bis auf den Grund unserer Herzen, als er uns geliebt hat und uns erwählt hat. Ja. Und es war nichts an uns und in uns, was da hätte wirklich ihm einen Grund geben können, sondern es war sein Erbarmen, seine Liebe, die letztlich sich geben wollte und die den Sohn geben wollte, obwohl wir es nicht irgendwie verdient haben. Und das ist eigentlich so diese Wesenskennzeichnung, eine Liebe, die selbstlos ist. Und wir müssen uns daran erinnern, unsere seelische Liebe, unser ganzes seelisches Wesen ist zutiefst selbstsüchtig. Das ist nämlich der Gegensatz. Ja? Wir bewerten letztlich alle Dinge, bewusst oder unbewusst, danach, was bringt es mir? Was bringt es meiner Selbstentfaltung, meiner Selbstverwirklichung? Ja? Und deswegen sind wir von Natur aus auch von dieser Agape-Liebe Gottes so weit wie nur möglich entfernt. Und wir müssen uns das bewusst machen, Sympathie, Freundlichkeit ist nicht nur keine Agape-Liebe, sondern sie ist in gewisser Weise sogar das Gegenteil davon. Ja? Das ist ganz weit weg von dieser göttlichen Liebe, die die Bibel hier meint. Und das ist wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Ich weiß, ich habe mal eine junge Frau gesprochen, da war ich erst jung, Christ, wir kannten uns und sie war sehr seelisch, sehr freundlich, sehr nett, aber hat kein Sündenbewusstsein gehabt, hat sich nicht bekehrt gehabt. Und ich habe zu ihr gesprochen und habe gesagt, du brauchst den Herrn Jesus, du brauchst Frieden mit Gott und Errettung. Und dann hat sie diese Verse genommen und hat gesagt, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und sie hat gemeint, ihre seelische Form von Liebe, dass sie nett ist und niemand was Böses tun kann und dass sie sympathisch und freundlich ist, das reicht aus. Damit ist sie eigentlich schon, hat sie schon die Beziehung zu Gott und ist aus Gott geboren. Ja? Und das ist dieses Missverständnis, dass man seelische Liebe, Sympathieliebe verwechselt mit Agape-Liebe, einer göttlichen Liebe, die eigentlich nur Gott in unser eigentlich eigensüchtiges Herz pflanzen kann. Die wächst dort nicht von Natur. Ja? Und das, was wir von Natur aus haben, ist nicht diese Liebe. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Ja, diese Liebe Gottes, wir lesen das vielleicht nochmal im Römerbrief, wie sie aussah, was sie zur Grundlage hatte. Römer 5 wird es ja so deutlich uns vor Augen geführt. Gott aber beweist seine Liebe, Vers 8, zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Für Gottlose ist Christus gestorben. Wir waren schwach, wir konnten Gott nichts bringen, keine guten Werke bringen. Und trotzdem hat er uns geliebt und seinen Sohn für uns gegeben. Das ist diese Liebe, von der hier die Rede sein soll. Ich möchte das einmal am Anfang auch ganz deutlich sagen. Das Problem ist, dass wir selber, denke ich ganz grundsätzlich, ich muss es von mir jedenfalls sagen, in einem fleischlichen Zustand sind, wo eigentlich die Tiefe dieser Liebe, die Lauterkeit und Reinheit dieser Agape-Liebe uns, denke ich, großenteils gar nicht mehr so richtig bewusst ist. Und auch in uns gar nicht so lauter und tief offenbar werden kann, wie es eigentlich Gott sich wünscht. Das ist unser Problem, dass wir insgesamt einen fleischlichen Zustand haben. Und fleischlich bedeutet, dass unser bei gläubigen, wiedergeborenen Christen, dass da eben diese alte Wesensart, die egoistische, launische, eigensüchtige, ungehorsame Wesensart so stark ist, dass diese das Zeugnis des Heiligen Geistes, die Liebe Gottes, die Gott in unsere Herzen gegeben hat, dass sie gar nicht so richtig zum Ausdruck kommen kann. Dass sie nicht herausstrahlt, sondern dass sie, ja, wie vielleicht so von einem halb undurchsichtigen Vorhang abgedeckt, nur so einzelne Schimmer nach außen dringen. Ich denke, das ist ein Stück unser Problem. Ja, dass wir eigentlich uns diese Liebe, ja, vielleicht vorstellen können, dass wir sie vom Wort Gottes her sehen und lesen, was sie bedeutet, dass aber diese Liebe eben in vielerlei Hinsichten bei den meisten Gläubigen nicht in dieser lauteren Kraft wirklich zum Ausdruck kommt, wie Gott sie eigentlich bei uns haben möchte. Wir haben einen Mangel an Agape-Liebe. Und diese Agape-Liebe ist ja zuallererst mal Liebe zu Gott. Das unterscheidet sie auch von der seelischen Naturliebe, die immer eigentlich Liebe zum Menschen ist, ja, die horizontal ist und nicht vertikal. Die Agape-Liebe ist eigentlich zuallererst Liebe zu Gott. Ich lese mal aus 1. Johannes 4, Vers 19. Das ist auch diese Grundlage. Da heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also, die Grundlage ist eigentlich, dass wir Gott lieben als den, der sich über uns erbarmt hat, der uns aus Gnade errettet hat. Und wenn wir Gott, unseren Vater, recht lieben, dann können wir auch unsere Brüder und Schwestern lieben. Ja? Also es geht nicht in die Horizontale, sondern es geht erst einmal nach oben, diese Agape-Liebe. Ja? Es geht darum, dass diese Liebe nur jemand üben kann, der ergriffen wurde von der Gnade und Liebe Gottes. Der gemerkt hat, was hat Gott getan, dass er mich, der ich feindlich gesinnt war, unrein, verkehrt, böse, dass er mich geliebt hat, so sehr, dass er seinen Sohn für mich geopfert hat. Und wenn das unsere Herzen ergriffen hat, dann ist dieses von Natur aus so eigensüchtige, harte Herz auch in der Lage, etwas zu verstehen, was es heißt, denjenigen zu lieben, der auch von diesem himmlischen Vater geliebt und errettet ist. Ja? Also es geht zuerst um die Liebe zu Gott und dann auch um die Liebe zu meinen Mitgeschwistern, zu den Kindern Gottes, die auch dieselbe Erlösung empfangen haben wie ich. Und deswegen ist es wichtig, das Fundament besteht im Grund darin, dass wir ein Stück verstehen, was hat Gott für eine Liebe zu mir. Und dass ich das richtig verstehen kann, dazu braucht es im Grund auch eine tiefere Erkenntnis dessen, wer eigentlich ich in den Augen Gottes bin. Also das heißt, wenn ich selbstgerecht und von mir selbst eingenommen bin, ja, dann denke ich, naja, es war ja eigentlich fast die Pflicht Gottes, mich zu lieben und mich zu erlösen. Ja? So denkt man oft ein Stück weit im Herzen. Wenn wir aber tiefer im Licht Gottes erkannt haben, dass wir eigentlich verderbt sind und verkehrt und böse, dass Gott gar keine Verpflichtung hatte, sondern dass es im Grunde staunenswert ist, dass Gott jemand wie mich geliebt hat, dann werde ich auch dankbarer. Dann verstehe ich auch die Tiefe, das Besondere dieser Liebe besser. Und daran mangelt es uns oft. Ja? Unsere eigene Fleischlichkeit, unsere Selbstgerechtigkeit hindert uns, die Gnade Gottes, diese erbarmende Liebe Gottes tiefer zu erfassen und dass unsere Herzen davon wirklich ergriffen sind. Und dann ist auch die Liebe zu den Brüdern schwach, ja, zu den Schwestern. Dann ist es einfach ein Stück wie abgedämpft durch die Wirkung des Fleisches. Und das ist das, was ich als Not sehe, jetzt speziell auch von uns westlichen abendländischen Christen, sage ich mal. Ja? Ich denke, das ist auch ein Problem, dass dort, wo wir eben in relativem Reichtum, in relativer Sorglosigkeit leben, sehr individualistisch, dass wir eigentlich auf unsere Geschwister auch gar nicht so angewiesen sind, dass da auch diese einfältige, innige Bruderliebe nicht so zum Ausdruck kommt, wie zum Beispiel, ja gut, ich weiß es auch zum Beispiel von russlanddeutschen Geschwistern, die aus der Verfolgung, aus der Armut kommen, aber auch jetzt aus Afrika, aus Asien. Gläubige, die unter Not und Druck sind, die gar nicht so viel haben, die auch viel mehr angewiesen sind aufeinander. Ja? Wie da diese Bruderliebe auf eine ganz andere Weise noch gelebt und praktiziert wird wie bei uns. Ja? Wir haben also, da sind wir arm dran. Ja, die wir sonst in vielen Punkten Überfluss haben. Das, was der Stefan gesagt hat, dieses Überströmen in der Liebe zueinander, daran sind wir sehr arm, fürchte ich. Ja, das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Da fehlt es uns. Und wie gesagt, das können wir auch nicht machen, da können wir nicht schnell mal ein Lehrbuch lesen, ja, oder so irgendwas Ermunterndes und dann lieben wir die Brüder und die Schwestern, sondern ich denke, ja, ein Stück weit muss das auch in unserer Beziehung zu Gott anfangen, dass wir den Herrn bitten, Herr, zeig mir, wer ich in deinen Augen bin, in deinem Licht bin, was es bedeutet, dass du mich so geliebt hast, was es bedeutet, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast, Und wenn uns das groß wird, dann haben wir auch eine andere Herzenseinstellung, die Kinder Gottes, die mit uns erlöst sind, zu lieben. Was hindert uns? Was ist schwierig dran, dass wir die Kinder Gottes lieben? Es ist eigentlich überall das Fleisch. Es ist zuerst mal das Fleisch bei mir. Ja? Was machen wir, wenn jemand sich anders verhält, als wir das uns wünschen oder erwarten? Dann sind wir enttäuscht, dann sind wir verärgert, dann geht bei uns der Rollladen runter, sagt man so. Ja? Das ist Fleisch. Ja? Ich nehme Anstoß an meinem Bruder, zunächst einmal, weil ich fleischlich bin, weil ich Erwartungen habe, weil ich mich ärgere über bestimmte Verhaltensweisen. Und dann natürlich ist es auch das Fleisch bei meinem Bruder und meiner Schwester. Ja, das ist ganz klar. Wenn wir nur Geist wären, nur dieser erneuerte Geist Gottes, in dem die Liebe Gottes ausgegossen ist, dann wäre alles herrlich. Und so wird es mal sein im Himmel. Da gibt es das Fleisch nicht mehr. Da haben wir nichts mehr, was uns gegenseitig Anstoß erregen, uns entfremden kann, uns in Schwierigkeiten bringen kann. Das ist eine wunderbare Sache. Da wird diese Liebe, diese Agape-Liebe, völlig frei strömen und fließen zwischen den Erlösten. Ja. Aber hier auf der Erde, ja, da sind wir noch in einer Situation, wo sie durch viele, viele Dinge aufgehalten wird. Zuallererst mal in meinem eigenen Herzen. Und das wollen wir auch verstehen, dass Gott möchte, dass diese Agape-Liebe strömt und fließt, aber dass ich selbst in meinem Herzen Dämme gebaut habe, die diese Liebe zurückhalten, sodass sie vielleicht nur ganz wenig für andere sichtbar zum Ausdruck kommt. Die grundsätzliche Tatsache finden wir im Römerbrief, ich möchte es gleich nochmal lesen, was wir da vorher, den habe ich vorher bewusst ausgelassen, Römer 5, Vers 5, da heißt es ja, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes, die Agape-Liebe Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja. Also Gott hat diese Liebe durch seinen Geist in unsere Herzen gegeben. Wir hatten sie vorher nicht. Wir hatten keine Spur davon. Der natürliche Mensch kennt diese Liebe nicht. Aber wenn Gott jemanden zur Buße geführt hat, wenn Gott jemanden zur Erkenntnis der Erlösung des Herrn Jesus Christus geführt hat, dann bekommt er auch den Heiligen Geist. Und dann wird diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und nun ist die Frage, wie viel Raum hat der Geist Gottes, wie viel Raum hat diese Liebe Gottes in deinem Herzen und in meinem Herzen? Ja. Kann die frei ausströmen, zunächst zum Herrn und dann auch zu den Mitgeschwistern? Oder was hindert sie? Das ist die Frage, die wir uns gut überlegen sollten, wo wir auch den Herrn bitten dürfen, Herr, zeige mir, wo bei mir Hindernisse sind, Fehlhaltungen, dass diese Liebe nicht wirklich so zum Ausdruck kommt, wie du das möchtest. Ja? Und wie gesagt, ich denke, der Schlüssel ist zunächst mal, dass wir in unserer Beziehung zu Gott erneuert werden. Dass uns unsere eigene Sündhaftigkeit größer wird. Das Elend unseres Ich-Lebens und Eigenlebens. Warum ist das wichtig? Wisst ihr? Wenn wir selber von uns überzeugt sind und unser Ich und Eigenleben nicht verurteilt haben, nicht verworfen haben, dann finden wir einen Haufen Ärgernswertes und Anstößiges an unseren Geschwistern. Und je mehr Anstößiges wir an uns selber finden, desto weniger anstößig sind uns unsere Geschwister. Wenn das vom Geist gewirkt ist, versteht ihr? Weil wir dann merken, ja, ich bin doch selber nicht besser als mein Bruder und meine Schwester. Ich bin doch genauso egoistisch und gedankenlos und unsensibel und trete anderen vielleicht irgendwo auf die Füße und merke es gar nicht. Ja, wenn ich das mal erlebe, dann bin ich empört und habe Schwierigkeiten mit meinem Bruder oder meiner Schwester. Ja? Wenn ich das anderen zufüge, dann merke ich das oft gar nicht. Das merken nur die anderen. Und wenn wir in dem Maß, wo wir selber merken, dass wir von Natur aus verkehrt sind und dass Gott eigentlich ganz, ganz viel Liebe und Barmherzigkeit praktiziert hat, dass er jemanden wie mich errettet und erwählt hat, dann können wir plötzlich auch mit unserem Bruder und unserer Schwester anders umgehen. Ja? Dann können wir sie trotz ihrer Schwächen, Fleischlichkeiten, Eigenheiten lieben und annehmen, weil wir einfach sehen, wie groß die Liebe und Annahme Gottes uns gegenüber war. Und ich denke, das sind so Prozesse, die brauchen wir ganz dringend. Ja? Damit wir wirklich erneuert werden in dieser Bruderliebe, muss uns die Liebe Gottes zu uns erst einmal ganz neu größer werden. Ja? Je größer uns diese Liebe ist, desto geringer sind wir selber in unseren Augen. Und zwar nicht irgendeine krankhafte Selbsthass oder Selbstverachtung oder sowas. Das ist ja ist auch wieder Eigensucht, ja? Bloß andersrum. Nee, darum geht es nicht, sondern ein ganz nüchternes Erkennen im Heiligen Geist, wie verkehrt und eigensüchtig, wie rebellisch, wie lieblos und rücksichtslos anderen gegenüber ich eigentlich von Natur aus bin. Das brauche ich. Ja? Und dann darf ich auch lernen, dieses egoistische Eigenleben zu verleugnen, um dem Geist Gottes und der Liebe Gottes Raum zu geben. Ich denke, das ist wichtig. Ja? Und dann merke ich, ja, mein Bruder, mit dem ich vielleicht Schwierigkeiten habe, der ist ein genauso erlösungsbedürftiger Sünder von Natur aus gewesen und in seinem alten Wesen wie ich auch. Nicht besser und nicht schlechter. Und dann treffen wir uns plötzlich auf einer gleichen Ebene als solche, die die Gnade und Liebe Gottes erfahren haben. Und dann kann ich meinen Bruder und meine Schwester trotz ihrer Schwächen und Fehlhaltungen und der Dinge, die mich vielleicht an ihnen ärgern, auch wirklich lieben. Ich denke, das ist wichtig auch an diesem Vers. Es geht erst einmal um Gott, um seine Liebe zu uns, um sein Erbarmen, um diese Errettung. Und dann aus dieser Liebe Gottes zu uns fließt eigentlich dann oder entspringt auch die Liebe, die wir untereinander als Kinder Gottes haben sollten, zu den Erlösten. Nochmal ein Vers. 1. Johannes 3, ab Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Perspektive. In der himmlischen Herrlichkeit wird einmal diese Liebe perfekt sein, ohne Hindernis zwischen Gott und uns und Gott und zwischen uns als Erlösten. Und hier auf der Erde sind wir herausgefordert, diese Liebe zu leben, trotz des Fleisches in mir und trotz des Fleisches in meinem Bruder. Und meiner Schwester. Ja, das ist die Herausforderung hier. Im ersten Johannesbrief finden wir diese Dinge einfach in ihrer Wesensgestalt. Der erste Johannesbrief redet ganz wenig vom Fleisch und von der Praxis, sondern er redet eigentlich von der ganz grundsätzlichen Stellung, von dem, was vom Wesen her Gottes Liebe bedeutet und was vom Wesen her auch die Bruderliebe bedeutet. Das sagt der Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es, auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wir sind verpflichtet. Wir sind Schuldner bei Gott. Unser himmlischer Vater, der uns aus Gnade errettet hat, er möchte, dass wir die anderen Sünder, die er genauso aus Gnade errettet hat, dass wir sie auch mit dieser Liebe lieben, mit der er uns geliebt hat. Also das hat seine Wurzel in Gott und seine Auswirkung in der Beziehung untereinander. Das sind wir schuldig. Ja? Es ist der Wille unseres Vaters, dass wir einander lieben. Es ist gut, wenn man da schon eigene Erfahrungen hat als Vater in der Familie. Da ist es auch so, dass manchmal die Kinder und leider viel zu oft sich in egoistischen Reibereien und Streitigkeiten gegeneinander aufreiben, sich ärgern, sich übervorteilen, sich prügeln um was nicht, irgendein Spielzeug oder sonst irgendwas. Und es betrübt den Vater. Ich nenne jetzt mal einfach den Vater, die Mutter natürlich auch, aber es geht ja um die Parallele zu Gott. Es betrübt den Vater zutiefst, wenn alle die Kinder, die er gleicherweise liebt, die er gleicherweise gezeugt hat, die er gleicherweise aufgezogen hat, wenn die untereinander Neid und Streit haben. Ja, das betrübt einen sehr. Und ich habe auch schon zu unseren Kindern gesagt, schaut mal, wir haben euch alle gleich lieb. Ja, es tut uns weh, wenn ihr euch gegenseitig nicht versteht, wenn ihr euch übervorteilt, wenn ihr euch Sachen wegnehmt, wenn ihr euch haut oder was auch immer da anfällt. Es tut weh. Es ist einfach so natürlich, dass ein Vater möchte, dass seine Kinder sich gegenseitig lieben und gut verstehen. Ja? Er hat sie alle gleich lieb, er gibt ihnen, was sie brauchen. Und es ist schlimm, wenn sie einander zum Beispiel beneiden. Ja? Aber das geht auch unter den Kindern Gottes so, dass man sich beneidet, dass man streitet, dass man den ersten Platz haben will, den angesehensten Platz. Finden wir alles in der Familie auch. Das ist also ein ganz interessanter Spiegel, den man da auch hat. Ja, und man merkt einfach, es ist ganz traurig für die Eltern. Es ist ganz traurig und es belastet nicht nur eben die Beziehung der Kinder untereinander, sondern auch die Beziehung zu den Eltern. Ja, solch ein Neid und Streit und solch eine Lieblosigkeit. Von daher ist es ganz klar, dass es der Wille des Vaters ist, der uns mit einem so hohen Preis herausgerettet hat aus der Welt, auch aus unserem fleischlichen Sündenleben, dass wir lernen, einander als Kinder Gottes zutiefst zu lieben. Und etwas anderes ist noch wichtig, diese Liebe kommt also von dem Vater, der uns geliebt hat und seinen Sohn für uns gegeben hat. Aber wir finden auch, dass diese Agape-Liebe ausgeht von dem Sohn und seine Wurzel hat in dem Sohn selber, der uns auch ganz persönlich geliebt hat. Galater 2, Vers 20, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, dort finden wir auch dieses Bekenntnis ganz persönlich. Da heißt es ja, ich bin mit Christus gekreuzigt, also mein altes Leben ist im Tod Christi hinweggenommen, hinweggetan. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Auch hier wie immer an diesen Stellen Agape, das Wort für diese besondere Liebe, für diese schenkende, hingebende Liebe Gottes. Ja, also ich darf wissen, der Herr Jesus Christus, er hat mich ganz persönlich geliebt und sich ganz persönlich für mich hingegeben am Kreuz auf Golgatha. Er hat meine Schuld und Sünde ganz persönlich und bewusst getragen, um mich aus der ewigen Verdammnis zu erretten. Und er hat es getan, obwohl ich ihm nichts gegeben hatte, obwohl ich ihm einen Grund verworfen hatte, verspottet hatte, abgelehnt hatte in meinem Fleisch, in meinem natürlichen Leben. Er hat für mich als seinen Feind sein Leben zum Opfer gegeben. Das war die Liebe Jesu Christi. Und diese Liebe, das ist auch wiederum das Fundament und der Ausfluss, aus dem unsere Liebe zueinander kommen soll. Weil der Herr, ja, mit dem ich Wurm geliebet war, so hat es mal ein Liederdichter ausgedrückt. Ja. Also, jemand, der gar nicht der Liebe wert war, so geliebt hat. Deswegen darf ich auch andere Menschen, auch wenn sie von Natur aus vielleicht auch nicht liebenswert sind, dennoch mit dieser Liebe annehmen und lieben. Das finden wir auch im Epheser 5. Da heißt es ja, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, in der Agape-Liebe wieder. Gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also es geht darum, dass Gott zuerst diese Liebe hatte. Wir sollen Nachahmer werden. Und zwar als geliebte Kinder. Also zuallererst empfangen wir diese Liebe von Gott. Ja? Als Geliebte dürfen wir lieben. Das ist auch etwas Wichtiges. So das Verstehen. Deswegen, wenn wir die Liebe Gottes verstanden haben, die Gott zu uns hat, die der Herr Jesus zu uns hat, dann haben wir auch die Kraft, Menschen zu lieben, ja, mit denen wir vielleicht von Natur aus nicht viel zu tun haben würden. Das ist ja das Interessante auch in der Gemeinde Jesu Christi, dass dort Menschen zusammengestellt sind, die sich vielleicht rein als natürliche Menschen aus dem Weg gegangen wären. Ja? Man hat ja so seine Wege und seine Methoden, wie man Freunde findet. Das ist oft von der gleichen sozialen Schicht her, von den gleichen Erfahrungen her, von den gleichen Hobbys her. Aber auf jeden Fall müssen die sympathisch sein. Sonst würde man sie sich nicht als Freunde wählen. Ja? Aber hier sind Menschen zusammengestellt, vielleicht aus ganz unterschiedlichen sozialen Umfeld, unterschiedlicher Prägung, unterschiedlicher Geschichte, unterschiedlichem Charakter, die überhaupt nicht zusammenpassen von Natur. Und trotzdem ist es möglich, dass man einander liebt, dass man einander annimmt. Weil es hier nicht um das Natürliche geht, sondern dort, wo der Herr Jesus jeden Einzelnen in seiner Eigenheit geliebt und angenommen hat, dort dürfen auch wir das untereinander tun. Ja? Das ist diese ganz andere Grundlage, die überhaupt nicht vom Natürlichen ausgeht, sondern von dem übernatürlichen Eingreifen der Gnade Gottes. Und das ist auch dieses Schöne und auch wieder Wunderbare, dass zum Beispiel überall auf der Welt, wenn echte Kinder Gottes sich begegnen, da ist eine Gemeinsamkeit, eine Verbundenheit da, ein sich verstehen, obwohl vielleicht denkbar große Schwierigkeiten sind, unterschiedliche Sprache, unterschiedlicher Erfahrungshintergrund, unterschiedliche persönliche Geschichte. Ich durfte das selber auch schon bei manchen Auslandsreisen so ein bisschen mitbekommen, aber man muss ja nicht mal ins Ausland reisen, um das erleben zu können. Ja? Wie einfach die Liebe Christi Menschen verbindet, die Tatsache, dass wir einen gemeinsamen Herrn haben, der uns geliebt hat und für uns sich geopfert hat am Kreuz, sodass wirklich auch solche menschlichen Schwierigkeiten eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, sondern da einfach eine herzliche Verbundenheit ist, dass man auch wirklich ja, sich umarmen kann und wirklich von Herzen auch eins sein kann mit dem anderen, obwohl man ihn vielleicht gar nicht groß kennt. Ja, das ist ein Wunder Gottes. Das ist diese übernatürliche Liebe, die letztlich daher kommt, dass wir geliebte, von Gott geliebte Kinder sind. Aber das bedeutet auch, dass wir in der Liebe wandeln sollen. Und das ist ja auch einer dieser Ausdrücke in der Bibel, die ganz nüchtern und praktisch sind. Ja. Wandel heißt also nicht, dass man irgendwo auf irgendwelchen Wolken schwebt, in irgendwelchen Gefühlsergüssen, sondern Wandel bezeichnet den Alltag. Bezeichnet die verschiedensten Situationen, wo man miteinander auskommen muss, in der Gemeinde, auf der Arbeit, wo man vielleicht miteinander auch Konflikte austragen muss. Ja? Das geht also um ganz praktischen Alltag. Dort soll die Agape-Liebe unter den Gläubigen sichtbar sein. Da werden wir dann nächsten Freitag, so Gott will, drauf kommen, ganz praktisch. Ja? Aber es geht also darum, dass das nicht irgendwie nur eine Gefühlssache ist. Ja? Agape-Liebe ist nicht unbedingt von Gefühlen bestimmt, sondern sie ist eine ganz nüchterne, bewusste Herzenshaltung. Ja? Manchmal muss ich mich vielleicht ganz bewusst entscheiden, mit der Agape-Liebe zu lieben, wo ich von Natur aus sagen würde, rutsch mir den Buckel runter. Ja? Also das hat nichts zu tun mit dem, dass immer süße Gefühle uns durchströmen. Ja, das ist auch so eine Gefahr vielleicht von manchen Christen, dass sie meinen, ja, ich habe gar keine Liebe, ich fühle sie nicht zu meinen Geschwistern. Ja? Das ist aber nicht die Frage, ob ich das fühle, sondern die Frage ist, dass ich in einer bestimmten Herzenseinstellung, von meinem Geist her, von meinem innersten Herzen her geleitet bin, auch mich zu verhalten zu meinen Brüdern und Schwestern. Auch wenn das meinem Fleisch vielleicht völlig widerspricht, und das tut es in der Regel. Ja? Wenn wir wirklich Agape-Liebe üben wollen, dann ist es etwas, was dem Fleisch widerspricht und was ein Stück weit das sogar den Tod für das Fleisch bedeutet. Ja? Also das ist ganz klar, es geht darum, dass wir in der Liebe im Alltag leben. Und zwar so, wie der Herr Jesus uns geliebt hat und sich geopfert hat. Das ist etwas Gewaltiges. Der Herr hat sein ganzes Leben für uns hingegeben, um uns zu erlösen. Und der Apostel Johannes erinnert uns daran, auch wir sind verpflichtet, für den Bruder das Leben zu geben. Das ist uns ein ganz fremder Gedanke, fürchte ich. Ja? Ich habe mir schon manchmal gedacht, in Zeiten der Verfolgung ist es eine ganz reale Sache. Und so war es damals sicherlich auch gemeint und auch bezogen. Wisst ihr, wenn dann zum Beispiel ein verfolgter Prediger des Evangeliums in dein Haus kommt, als dein Bruder, und die Polizei ist hinter ihm her, und er bittet dich, dass du ihn aufnimmst, und du weißt ganz genau, wenn er bei dir verhaftet wird, dann bist du selber auch dran. Ja? Das war die Situation zum Beispiel bei den Täufern. Ja? Wenn die verfolgt wurden, dann waren die auch darauf angewiesen, dass ihnen jemand Unterschlupf gegeben hat. Vielleicht nur für eine Nacht, bis sie weiterfliehen konnten. Aber derjenige hat damit ganz bewusst sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und das seiner Familie. Das sind Entscheidungen, die sind nicht einfach. Auch heute noch nicht in den Ländern, wo Verfolgung ist. Ja? Wir kennen das heute nicht mehr. Für uns ist dieses sein Leben hingeben für den Bruder etwas Abstraktes. Aber das gab damals immer wieder und gibt auch heute noch Situationen, wo das ganz praktisch und real und konkret bedeutet, ich riskiere mein Leben oder ich gebe sogar mein Leben hin für ein anderes Kind Gottes. Ja? Also das bloß auch so, dass wir das mal verstehen. Ja? Das kann bis in diese äußerste Konsequenz gehen. Aber im Grund heißt es einfach auch, ich gebe die Ansprüche meines Eigenlebens, meines Egoismus, meiner Wünsche und Erwartungen in den Tod. Ja? Ich gehe nicht von dem aus, dass ich vielleicht zu Recht gekränkt worden bin von dem anderen, dass ich gute Gründe habe, sein Verhalten mir gegenüber zu tadeln und schlimm zu finden, sondern ich vergebe einfach, weil Jesus Christus mir vergeben hat. Vergebe ich dem anderen und segne ihn und tue ihm etwas Gutes. Obwohl mir vielleicht gar nicht danach zumute ist von meinen fleischlichen Gefühlen her. Ja? Das ist Agape-Liebe in Aktion. Da wird es konkret. Also es bedeutet ein Leben in Selbstverleugnung. Und das ist das, warum wir es eben oft nur so unvollkommen ausleben. Weil es voraussetzt in der Konsequenz, dass ich mich selber verleugne. Dass ich bereit bin, wirklich meine negativen Gefühle, meine Wünsche und Erwartungen an den anderen zurückzustellen und bereit zu sein, ihn erst einmal so zu lieben, wie er jetzt ist. Und die Dinge, die er mir vielleicht auch Böses getan hat, aus der Hand Gottes ganz konsequent und nüchtern anzunehmen. Zu sagen, Herr, ja, du hast es so zugelassen und jetzt gib mir die Kraft, meinen Bruder zu lieben. Oder meine Schwester. Ja? Das sind diese Dinge, wo es konkret wird und wo es dann auch herausfordernd wird für uns im ganz praktischen Leben. Ja, ich möchte einfach mal ein paar Wesenseigenschaften dieser Agape-Liebe noch einmal etwas näher beleuchten. Wir haben ja diese berühmte Stelle im 1. Korintherbrief. Und die ist jetzt dafür das praktische Zusammenleben im Grund sehr gut. Das ist ja nicht eine ganz abstrakte, grundsätzliche Schilderung der Agape-Liebe, obwohl hier natürlich auch Agape steht und Agape gemeint ist. Ja? Sondern in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7 in dieser berühmten Stelle geht es ja um die Agape-Liebe, die kämpft gegen das Fleisch, die das Fleisch überwindet. Die genau eine Haltung an den Tag legt in der Praxis, die der fleischlichen Haltung genau entgegengesetzt ist. Und wir wissen ja, dieser Katalog sozusagen von Eigenschaften der Liebe ist geschrieben worden an eine Gemeinde, wo genau das Gegenteil unter den Gläubigen gang und gäbe war. Also diese Gläubigen, sie waren nicht langmütig und nicht gütig, sie haben Neid gehabt, Prahlerei, sie haben sich aufgebläht, sie haben also genau das Gegenteil von dem gemacht, was der Apostel Paulus hier geschrieben hat. Sie hatten ganz, ganz wenig Agape-Liebe untereinander und viele Probleme. Und es ist ganz gut, dass wir das hier in einer solchen Schilderung drin stehen haben, aber bei uns geht es ganz genauso. Ja? Wir haben auch ganz wenig Agape-Liebe und viele Probleme mit unserer fleischlichen Eigensucht untereinander. Und deswegen, wenn es da heißt, die Liebe ist langmütig und gütig, dann heißt es, dass wir im Umgang miteinander lernen dürfen, negative Eigenschaften geduldig auszuhalten beim anderen. Das ist Langmut. Ja? Dass ich merke, jemand anders regt mich auf und ich ertrage das einfach. Und zwar nicht nur Tage und Wochen, sondern vielleicht sogar Monate und Jahre. Ich komme nicht an den Punkt, wo es heißt, und das sage ich sehr oft in der Familie, jetzt reicht es mir aber. Ja? Jetzt ist Schluss. Das ist das Gegenteil von Langmut. Ja? Ich sage nicht, dass man das nicht manchmal sagen muss, wenn es wirklich um sündiges Verhalten von Kindern oder von anderen geht. Ja, müssen wir auch manchmal sagen. Aber es gibt Situationen, wo wir bestimmte Fehlhaltungen beim anderen lange geduldig ertragen dürfen und müssen. Und wer ist langmütig uns gegenüber? Da geht es nämlich los. Da ist das Fundament. Wie lange erträgt Gott schon meine negativen Eigenschaften, meine schwierigen Eigenheiten? Ja? Das dürfen wir uns nur fragen. Und dann können wir uns vom Herrn auch Langmütigkeit im Umgang untereinander schenken. Weil Gott ist zuallererst langmütig mir gegenüber gewesen. Die Liebe ist gütig. Das heißt, sie sucht das Beste des anderen. Ja? Sie sucht das, was für den anderen gut ist. Wir suchen erstmal immer nur das, was für uns gut ist. Es ist ja nett, wenn man so eine Win-Win-Situation hat, wie man das heute sagt, wenn das für den anderen auch gut ist, umso besser. Aber mal jetzt vorausgesetzt, das, was für den anderen gut ist, das schneidet mir ins Fleisch und ist für mich gar nicht gut, sondern schmerzhaft. Was machen wir denn dann? Ja? Und genau solchen Situationen sagt die Bibel, die Liebe ist gütig. Sie sucht also das Beste des anderen auf unsere eigenen Kosten. Und da fangen wir an zu buchstabieren. Das fällt uns nicht so leicht. Also die Liebe ist genau das Gegenteil, diese Agape-Liebe von dem, was unser Fleisch ist. Das ist eigentlich sehr stark in dieser Bibelstelle deutlich. Die Liebe beneidet nicht. Wir haben vorher dieses gehabt. Ja? Bei uns ist es natürlich auch so, dass die Eltern nicht jedem Kind das Gleiche geben. Ja, ja, da hat der eine, hat zum Beispiel ein Handy gekriegt, dann irgendwann mit 18 oder sowas, ja. Oh, und dann sagt der 15-Jährige oder der 12-Jährige, ich will auch ein Handy haben. Und dann sagen wir nein. Oh, warum nicht? Ja? Wie schwer haben wir es zu ertragen, jemand anderes bekommt etwas und wir kriegen es nicht. Ja? Gar nicht davon zu reden, dass wir alle möglichen anderen Sachen haben, die der andere nicht hat, die Gott uns in seiner Liebe geschenkt hat. Nein, aber wir wollen genau das, was Gott jetzt dem anderen gegeben hat und mir nicht. Das ist leider unser menschliches Herz. Ja. Und deswegen, die Liebe neidet nicht. Das ist etwas Wunderbares, wenn man sagen kann, ich fahre ein altes Rostauto, aber ich freue mich für meinen Bruder, dem Gott die Möglichkeit gegeben hat, ein nagelneues Auto zu kaufen. Ja. Das ist Liebe. Ja, dass ich da mich drüber freuen kann und keine Spur von Neid habe. sondern sagt, so, Gott hat es mir so gegeben und Gott hat es dem anderen so gegeben. Ja? Schwierig, gell? Aber das sind diese Dinge, wenn ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand geborgen. Mein Vater liebt mich und er tut das Beste für mich. Dann brauche ich nicht neidisch sein. Wenn Gott jemand anderes etwas gibt, was vielleicht in den Augen der Menschen, im Augen des Fleisches begehrenswert ist und mir hat das vorenthalten, ja, kann ich sagen, das ist nur gut für mich. Und ich gönne es dem anderen von Herzen. Die Liebe gönnt. Ja, das ist nämlich, also ich weiß von unseren Kindern, dass es sehr, sehr schwierig ist. Ja. Die Liebe prahlt nicht. Ja, das gehört auch zu den Eigenschaften des Fleisches, dass wir uns gerne selber in den Mittelpunkt stellen, dass wir unsere Vorzüge gerne vor anderen darstellen und dass wir auch sehr eingeschnappt sind, wenn jemand anderes unsere Vorzüge nicht so wahrnimmt, wie wir das gerne hätten. Ja. Und diese Art von Selbstdarstellung ist für Gott ein Gräuel. Das ist etwas, was überhaupt nicht gut ist. Und die Agape-Liebe, die stellt sich selber nicht in den Mittelpunkt. Sie stellt sich selber auch nicht besonders günstig dar. Das ist ja auch diese Seite, dass wir immer versuchen, uns selber in einem besonders günstigen Licht erscheinen zu lassen, auch wenn man da manchmal ein bisschen tricksen muss. Und auch das ist nicht recht. Ja? Wir haben das nicht nötig. Denn unser Gott hat uns geliebt, so wie wir sind. Er weiß ganz genau um unsere ganzen Macken. Ja? Dann brauche ich die auch nicht vor anderen verstecken und irgendetwas schauspielen. Sie bläht sich nicht auf. Das ist im Grund das ganz Ähnliche, dass wir größer erscheinen wollen, als wir wirklich sind. Ja? Das war auch das Problem der Korinther, ganz klar. Immer wieder wird es angesprochen, aber das ist auch unser Problem oft. Und manche Probleme in Gemeinden entstehen dadurch, dass sich jemand nicht genügend beachtet fühlt. Dass jemand das Gefühl hat, wieso spielt jetzt der da so eine Rolle und ich bin da irgendwo ganz im Schatten ein Mauerblümchen. Ja? Und solche Dinge können oft ganz, ganz große Mühe machen und Probleme in Gemeinden. Aber wenn wir diese Agape-Liebe Gottes sehen, sie bläht sich nicht auf. Sondern, ja, ihr Motto ist eigentlich das, was Johannes der Täufer so deutlich gesagt hat. Er hat gesagt, er muss immer mehr größer werden, er muss wachsen, ich muss geringer werden. Ja? Und das ist diese total widernatürliche Einstellung, die Gottes Geist in uns wirken kann. Zu sagen, es kommt nicht auf mich an. Ja? Es ist nicht so schlimm, wenn ich nicht beachtet werde. Ja? Es ist ganz gut für mich, wenn ich nicht beachtet werde oder missachtet werde. Ja? Das erfordert schon eine gewisse Reife, wenn man das sagen kann, aber es ist so. Es ist gut, wenn unser Ego nicht gefüttert wird und sich immer mehr aufbläht. Ja? Die Agape-Liebe Gottes bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Ja, also wir meinen manchmal, wir könnten die Normen auch vor Gottes Normen links liegen lassen und auf krummen Wegen zum Ziel kommen. Gottes Liebe macht es nicht. Und sie sucht nicht das Ihre. Das ist im Grunde ein Kern unseres Problems als fleischliche Christen, dass wir eigensüchtig sind. Ich-zentriert. Wir suchen das Unsere. Und das manchmal auch unter frommen Vorwänden. Und da will die Liebe Gottes uns prägen und leiten, dass wir nicht mehr das Unsere suchen. Das muss der Apostel Paulus von seinen Mitarbeitern sagen, wo er sagen muss im Kolosserbrief, sie suchen alle das Ihre. Ich habe keinen, der so von gleicher Gesinnung ist wie Timotheus. Ja, das war der eine. Also das waren alles Gläubige, ja, Diener des Herrn, das waren nicht irgendwelche Abgefallene. Ja, aber sie hatten ein Stück Eigensucht, Selbstsucht, einen fleischlichen Zug in ihrem Wesen. Und das machte sie für bestimmte Dienste unbrauchbar. Und wie ist es mit uns? Ist es nicht auch ein Stück ein Problem, dass wir in unserem geistlichen Leben das Unsere suchen, anstatt die Ehre Gottes und das Wohl unseres Nächsten? Sie lässt sich nicht erbittern. Ja, das sind so gewisse Dinge, die kann die Liebe nicht tun. Zum Beispiel Unvergebenheit gegenüber dem Bruder und der Schwester dulden. Bitterkeit, bittere Vorwürfe. Wisst ihr, wenn solche Vorwürfe gegen ein anderes Kind Gottes, wenn die nicht bereinigt werden, wenn die nicht im Grunde nach dem Grundsatz lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, vor Gott gebracht werden und vergeben werden, einseitig vergeben werden, dann bildet sich ein Bodensatz von Bitterkeit und Groll und Unvergebenheit. Eine bittere Wurzel nennt es die Bibel. Und es kommt leider auch unter Gottes Kindern vor, dass da Dinge einfach über Jahre vielleicht sogar schwelen, im unbereinigten Zustand, man nicht vergeben kann, auch nicht um Vergebung bitten kann. Und dann wird es ganz, ganz elend. Ja. Das ist etwas, was das geistliche Leben ein Stück wirklich abschnürt und einem letztlich auch in der Beziehung zum Herrn natürlich blockiert. Aber trotzdem kommen solche Dinge vor. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass diese Agape-Liebe immer in dem Bewusstsein, mir wurde aus Gnade vergeben. Ich habe so viel Schuld gegen Gott begangen und Gott hat sie mir alle aus Gnade vergeben. Und dann muss ich meinem Bruder und meiner Schwester vergeben. Und ich darf diese Bitterkeit nicht in meinem Herzen dulden. Vorwürfe, Anklagen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie rechnet das Böse nicht zu. Tja, Stephanus war das vom Heiligen Geist erfüllt. Und diese wütende Meute dieser Obersten der Juden haben Steine auf ihn geworfen und ihn kaltblütig im Hass umgebracht. Und was sagt Stephanus? Was ist sein letztes Gebet? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ist gewaltig. Ja, das ist ein Sieg der Liebe, ein Sieg der Gnade, wenn jemand so reagieren kann auf den äußersten Hass und die Mordlust einer Meute. Ja, also dieses, wie viel mehr Kindern Gottes gegenüber, dass wir Böses nicht zurechnen. Und Gott lässt es zu, dass uns andere Kinder Gottes Böses tun. Manchmal unabsichtlich, manchmal absichtlich. Ja. Gott lässt es zu. Warum? Wir sollen dran lernen. Wenn Gott uns Böses zurechnen würde, dann wären wir verloren. Ja. Wenn Gott uns Böses zurechnen würde, wer hätte dann noch irgendeine Chance auf Rettung? Und aus diesem Bewusstsein heraus dürfen wir lernen, uns gegenseitig als begnadigte und geliebte Kinder Gottes Böses nicht zuzurechnen. Ich möchte noch Vers 6 vielleicht überspringen. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Vielleicht doch noch zum Vers 6 der Punkt, Liebe, Agape-Liebe bedeutet nicht, dass ich zum Beispiel über Sünde und über Versagen meines Bruders und meiner Schwester großzügig hinweggehe. Sondern Agape-Liebe bedeutet durchaus, dass ich zum Beispiel auch mahne, dass ich zum Beispiel auch unbequeme Dinge sage und eine Beziehung unter Umständen sogar aufs Spiel setze, indem ich in Liebe mahne. Ja? Also das ist nicht zu verwechseln mit höflicher Toleranz und dieser modernen Art von Liebe in Anführungsstrichen, die den anderen einfach so stehen lässt und so gehen lässt, wie er ist. Das tut Gott auch nicht. Ja? Er arbeitet an uns, er mahnt uns, ja? Er schlägt uns vielleicht sogar manchmal, züchtigt uns. Also das ist überhaupt nicht diese Art von weichlicher Toleranzliebe, die hier gemeint ist. Und deswegen ist es ganz klar, Liebe bedeutet auch, dass wir einander ermahnen. Wir werden das auch am nächsten Freitag noch sehen. Liebe bedeutet nicht, dass ich die Augen verschließe vor dem Fehlverhalten meines Bruders oder meiner Schwester. Gar nicht. Ja? Ich mag es ertragen, aber ich kann nicht mich einfach damit eins machen. Ich muss unter Umständen sogar eben auch mahnen oder auch sogar in Richtung Gemeindezucht Dinge tun. Ja? Das, was in Matthäus 18 gesagt wird, dass wenn dann eben eine Unterredung nicht zum Ziel führt, dass dann eben auch unter Umständen die Gemeinde eingeschaltet werden muss, das ist auch Agape-Liebe. Ja? Auch wenn viele fleischliche Christen sagen würden, das ist aber doch lieblos. Nein, nein. Ja? Es geht nicht um fleischliche, menschliche Liebe, es geht um eine heilige Liebe, die göttlichen Ursprungs ist. Und deswegen kann die Agape-Liebe durchaus auch strafen, ermahnen, zurechtweisen. Das finden wir nämlich immer wieder in den Ermahnungen des Apostels Paulus. Ja, das ist nicht der Gegensatz zu Liebe, sondern das ist Liebe in Aktion, wenn der Zustand eben so ist. Ja, und wir finden das zum Beispiel im 2. Korintherbrief so eindrücklich bei Paulus, wie er wirklich straft und ermahnt. Und auf der anderen Seite sagt er etwas ganz Gewaltiges. Ja. Er sagt zum Beispiel dort im 2. Korintherbrief, dass er, auch wenn er noch so weniger geliebt wird, dass er umso mehr selber Liebe üben will gegenüber diesen Korinthern. Ich lese es mal. 2. Korinther 12, Vers 14 und 15, das ist auch Agape-Liebe in Aktion, Bruderliebe in Aktion. Da heißt es, siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Das finde ich gewaltig. Daran habe ich auch zu buchstabieren. Ja, das ist eine Einstellung, das ist so weit entfernt von dem, was wir im Alltag oft erleben und selber auch leider leben. Aber das ist Agape-Liebe. Ja? Er war bereit, sich für diese Korinther opfern zu lassen, obwohl er vielleicht immer weniger geliebt würde. Aber er sagt dann eben auch ganz deutlich, dass er ermahnt, dass er letztlich auch diejenigen nicht schonen wird. Kapitel 13, Vers 2, die gesündigt haben. Ja, also es ist gar kein Gegensatz. Und diese Einstellung ist auch wichtig, dass wir verstehen, es ist nicht eine menschliche Toleranzliebe, die dem Konflikt aus dem Weg geht, die die Ungerechtigkeit einfach hinnimmt, sondern es geht auch um Wahrheit, es geht um Gerechtigkeit. Ja? Also diese Liebe kann auch unangenehme Wahrheiten sagen. Wisst ihr, das Problem ist, wie wir es sagen. Ja? Agape-Liebe ermahnt. Wir ermahnen auch, aber es ist oft leider nicht in der Agape-Liebe. Ja? Der Apostel Paulus hat gesagt, er hat die Gläubigen Tag und Nacht unter Tränen ermahnt. Ja? Und es fehlt uns diese Einstellung oft. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Liebe nicht einfach irgendwelche Dinge zudecken kann. Aber sie erträgt alles. Also wenn es um die eigenen Dinge geht, wenn was gegen sich selber gerichtet ist, dann kann diese Liebe ertragen. Ja. Dann kann sie geduldig warten, bis Gott eingreift und den Bruder und die Schwester zurechtbringt. Sie glaubt alles. Hast du Glauben, dass dein Bruder, deine Schwester, die vielleicht dir Schwierigkeiten macht, zurechtkommt? Betest du dafür? Betest du für sie, dass Gott sie segnet, auch wenn du vielleicht Mühe hast und in Konflikten stehst mit ihnen? Ja? Ich bin selber in der Hinsicht immer wieder herausgefordert. Glaub mir, das sind Dinge, ja, da bin ich immer wieder in der Übung. Aber das ist wichtig, dass wir für die anderen Glauben haben, für sie beten, für sie hoffen, dass wir unschöne Dinge erdulden, weil wir einfach sehen, so hat es der Jesus auch gemacht. Er hat uns das vorgelebt. Ja? Er hat die Jünger in Geduld ertragen, er hat die Bosheit der Menschen in Geduld ertragen, er hat Liebe geübt, dort wo ihm alles andere als Liebe entgegengebracht wurde. Und dieses Vorbild darf uns anspornen, dass wir auch untereinander, gegeneinander diese Agape-Liebe üben. Ja, ich möchte hier einmal Schluss machen. Wir müssten und könnten noch vieles sagen, aber dafür haben wir den nächsten Freitag, dass wir einfach das auch noch etwas praktischer behandeln. Ich denke, es ist eines deutlich geworden, dass diese Liebe von Gott uns ins Herz gegeben wurde und dass sie ein Kennzeichen aller wahren Kinder Gottes ist. Und ich denke, ohne eine solche Bruderliebe, wenn einem die anderen Gläubigen wirklich gleichgültig sind und nichts bedeuten, wenn man letztlich auch diese geistliche Zusammengehörigkeit gar nicht hat, ja, das ist ein Zustand, wo man wirklich dann fragen muss, wie es der Apostel Paulus sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, ob ihr überhaupt echt seid. Was aber heute das Problem ist, ist ein Mangel an Bruderliebe. Dass diese Agape-Liebe zwar in unsere Herzen ausgegossen ist, dass wir sie auch in verschiedenen Situationen schon erleben und erfahren, wie auch ein solcher Umgang von Liebe geprägt sein kann. Dass es aber viele Situationen gibt und oft eben auch Menschen oder Konstellationen, wo es uns ganz schwerfällt, solch eine Liebe auszuüben. Ich denke, das ist so der praktische Zustand, in dem die meisten von uns sich bewegen. Es gibt wenige Gläubige, mit denen man sozusagen eine Beziehung haben kann, wo das Fleisch so weit zurückgetreten ist, dass man auch wirklich diese in einer tieferen, lauteren Form diese Liebe erleben kann heutzutage. Ist jedenfalls meine Beobachtung. Ja? Aber das darf uns nicht entmutigen, sondern Gott möchte in seiner Schule uns lehren, dass unser Eigenleben immer mehr, dass wir es ablegen, in den Tod geben, damit diese Agape-Liebe und der Heilige Geist Raum gewinnt in uns. Damit wir lernen, unsere Geschwister von Herzen anzunehmen. Dass wir lernen, ihre Verfehlungen zu tragen in dem Bewusstsein, dass wir mindestens genauso viele Verfehlungen und Fehlhaltungen haben. Dass wir lernen, barmherzig zu sein, weil unser Gott und Vater uns gegenüber barmherzig war. Und dass wir lernen, langmütig zu sein, geduldig zu sein. Wir werden das nächsten Freitag hören, ertragt einander. Ja? Dieses ganz realistische Miteinander umgehen, einander annehmen, einander Gutes erweisen. Darin dürfen wir wirklich zunehmen. Und zunächst mal bedeutet es, dass wir uns vor Gott prüfen, dass wir uns auch beugen vor dem, wo wir sagen müssen, Herr, mein Fleisch ist ein Hindernis, dass deine Agape-Liebe frei fließen kann. Ja? Meine Eigensucht, mein Eigenwille hindert, dass ich meine Brüder und Schwestern, mit denen du mich zusammengestellt hast, so lieben kann, wie es eigentlich sein sollte. Herr, verändere du mich. Nicht in erster Linie meinen Bruder und meine Schwester, sondern mich. Ja? So fängt es, denke ich, an. Und auch so, dass wir bitten dürfen, Herr, mach mir doch meine eigene Verkehrtheit und deine Gnade und Liebe immer größer. Dass ich merke, was es bedeutet, dass du, der heilige Gott, deinen Sohn für mich gegeben hast, dass du alles für mich getan hast. Und wenn mir das größer wird, dann wird es mir auch leichter fallen, meine Brüder und Schwestern von Herzen zu lieben. In dem Sinn möchte ich uns Mut machen, dass wir da einfach auch damit in die Stille gehen, dass wir diese Dinge vor Gott bewegen und dass es unser Gebet sein darf, Herr, mach deiner Agape-Liebe in mir mehr Raum. Ich möchte zum Abschluss noch beten mit uns. Ja, lieber Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du auch dein Wort so deutlich und klar gegeben hast. Dass wir sehen, wie du selber Liebe geübt hast, Herr Jesus, und es hat dich alles gekostet. Diese Liebe hat dich getrieben, vom Himmel auf die Erde zu kommen, hat dich getrieben, Mensch zu werden, die Gestalt eines Geschöpfes anzunehmen, der du doch der Schöpfer bist. Diese Liebe hat dich getrieben, zu dienen und Menschen Gutes zu tun, die dich gehasst und verspottet haben, die nichts von dir wissen wollten, und letztlich auch dein Leben zu opfern für solche, die doch deine Feinde waren, die letztlich dir gleichgültig und verständnislos gegenüberstanden. Herr, auch wir waren einst solche von Natur, verkehrt, nicht liebenswert. Aber du hast uns geliebt und hast dich selber für uns hingegeben, für jeden Einzelnen von uns. Herr, lass uns doch das größer werden, was deine Liebe für uns bedeutet, was sie getan hat. Und lass uns doch wirklich auch erfüllt werden von dieser Liebe, dass unsere Eigensucht, unsere fleischliche Eigenart, dass wir sie wirklich auch immer mehr in den Tod geben können, dass du Raum gewinnst, wirklich auch deine Liebe in uns auch stark werden zu lassen, dass wir auch sagen können, was der Apostel Paulus sagen konnte, dass die Liebe Gottes ihn gedrängt hat, dass die Liebe Gottes ihn dazu angetrieben hat, auch die anderen zu lieben. Herr, schenke du dazu Gnade und wirke du in unserem Leben, Herr, dass wir wirklich vor dir auch unsere Schuld und unsere verkehrte Haltung erkennen und bekennen und bereinigen. Besonders wenn auch solche Dinge wie Verbitterung, Unvergebenheit, unbereinigte Sünden unter Erlösten da sind. Herr, möchtest doch du die Kraft geben, dass dort auch wirklich Bereinigung geschieht. Herr, und schenke du, dass wir in deiner Schule lernen, unsere Brüder und Schwestern zu lieben, die du geliebt hast, so wie du uns auch liebst. Danke, Herr Jesus, dass wir es dir bringen dürfen, so dich um Erneuerung bitten dürfen, um Gnade, dass doch unser tägliches Zusammenleben als Jünger Jesu Christi, dass es doch mehr und mehr etwas von deiner Liebe offenbart, sodass die Menschen daran erkennen, Herr, dass wir dir angehören. Wir danken dir für deine Gnade, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du dein Wort an uns weiterwirken lässt und uns darin segnest. Amen.